Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen 16. Sonntag nach Trinitatis steht im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel in den Versen 7 bis 10. Paulus schreibt an Timotheus: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Gott, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort durch deinen lebenschaffenden Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ein afrikanischer Sportler war zu den Olympischen Spielen nach Europa gekommen und errang dabei eine Silbermedaille für sein Heimatland. Als überzeugter Christ war er es nicht anders gewohnt, als vor jedem Wettkampf mit seinen Freunden in der Kabine zu beten. Bevor er die Rückreise in seine Heimat antrat, wurde er gefragt: Na, wie hat es Ihnen denn in Europa gefallen? Seine Antwort lautete: Prima. Aber etwas ist mir in Europa komisch vorgekommen. Ich dachte immer, die Menschen bei euch seien Christen. Doch viele haben gegrinst und sich über uns lustig gemacht, als meine Freunde und ich beteten, bevor wir zum Wettkampf gingen. Sie fanden unser Verhalten altmodisch. Liebe Gemeinde, als ich dies las, musste ich mich unwillkürlich fragen: Hätte ich den Mut gehabt, so zu handeln wie dieser Sportler aus Afrika? Sicherlich nicht. Das, was für ihn selbstverständlich war, hätte mich doch große Überwindung gekostet und wäre mir peinlich gewesen. Aus falscher Scham hätte ich nur im Stillen gebetet, aber nicht öffentlich vor allen anderen. Was wohl die anderen von mir denken? Bloß nicht aus der Rolle fallen. Das bestimmt viele Menschen in ihrem Handeln und das bestimmt auch weitgehend unser Verhalten als Christen. Deshalb haben wir es nötig, uns das sagen zu lassen, womit Paulus den Timotheus in Vers 8 ermahnt: Schäme dich nicht. Schäme dich nicht, dich zu Jesus zu bekennen vor anderen. Denn du bist mit Gottes Geist begabt und zum ewigen Leben berufen. Daraus ergeben sich die drei Punkte der Predigt. Erstens, aufgefordert zum Bekenntnis: Schäm dich nicht. Zweitens, begabt mit Gottes Geist. Und drittens, berufen zum ewigen Leben, weil unendlich geliebt. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, aufgefordert zum Bekenntnis: Schäm dich nicht. Schäme dich nicht. Was ist der konkrete Anlass für diese Ermahnung? Nun, Paulus sitzt in Rom in Haft und wartet auf seine Hinrichtung. Dahin also hat ihn die Botschaft vom gekreuzigten Jesus gebracht. Weil das Evangelium von Jesus Christus überall auf Widerstand stößt und der Druck auf die Christen zunimmt, sind manche verunsichert. Einige fragen sich, soll man von diesem Gekreuzigten weiterhin predigen? Wäre es nicht besser, sich der Macht des römischen Kaisers zu beugen und in der Öffentlichkeit über den christlichen Glauben zu schweigen? Und müsste man zu Paulus nicht mehr auf Distanz gehen, so wie man das heute mit dem Bremer Pastor Olaf Latzel tut? Gestern vor einer Woche wurde in unserer Landeskirche nicht nur eine neue Kirchenpräsidentin, sondern auch eine neue juristische Oberkirchenrätin gewählt. Eine Kandidatin aus Bremen glaubte, sich bei der Vorstellung vor der Landessynode von Pastor Latzel als Christin abgrenzen zu müssen, wobei sie allerdings seinen Namen nicht nannte, trotzdem jeder wusste, von wem sie sprach. Zurück zu Paulus. Als Gefangener, so meinten einige, als Gefangener schadet er doch nur dem Ansehen der Christen und schreckt andere womöglich vom Glauben ab. Das sind Fragen, mit denen sich Timotheus herumschlagen muss. Er, der als Paulus Gehilfe und Mitstreiter Verantwortung für andere Christen übernommen hat. Paulus' Haltung ist in dieser Situation eindeutig. Er mahnt Timotheus: Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Timotheus soll also zu seinem Glauben stehen und auch zu Paulus, der wegen seines Glaubens wie ein gemeingefährlicher Verbrecher in Haft sitzt. Auch wenn die Freundschaft zu so einem Gefangenen keine Empfehlung ist, soll sich Timotheus nicht von Paulus abwenden. Paulus bittet ihn sogar darum, zu ihm nach Rom zu kommen, selbst auf die Gefahr hin, dort ebenfalls verhaftet zu werden. Timotheus soll also Farbe bekennen. Liebe Gemeinde, das, was wir hier von Paulus und Timotheus erfahren, ist sicherlich nicht unsere Situation. Das erinnert uns eher an das Schicksal der Christen im Sudan und anderen islamistischen oder kommunistischen Ländern, in denen Christen blutig verfolgt und in Gefängnisse und Straflager inhaftiert werden. Doch wir sind hier in einer völlig anderen Lage. Bei uns ist das Christentum offiziell und gesellschaftlich anerkannt. Wir brauchen also keine Angst davor zu haben, wegen unserer religiösen Überzeugung verfolgt und eingesperrt zu werden, wenngleich man inzwischen der Volksverhetzung angeklagt wird, wenn man zum Beispiel darlegt, was die Bibel über Homosexualität sagt oder sich kritisch zur Gender-Ideologie äußert oder auf die Unterschiede zwischen Christentum und Islam hinweist. So droht nun auch einem bekannten Pfarrer aus Württemberg ein Verfahren wegen seiner Position zu Homosexualität und Gender. Bremen ist überall, so schrieb Ulrich diese Woche. Letzten Freitag stand in der Rheinpfalz, dass Roland Tichy, ein bekennender Christ, angeblich wegen frauenfeindlicher Äußerungen den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung abgeben muss. In Wirklichkeit war der frühere Chefredakteur der Wirtschaftswoche deswegen in die Kritik geraten, weil er in seiner Zeitschrift Tichys Einblick, die auch im Internet zu lesen ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, gerade bei Gender-Themen und dem, was die EKD und unsere Landeskirchen so wichtig erscheint, Woche für Woche den Finger in die Wunde legt. Trotzdem, in der Regel ist es noch so, den meisten unter uns geht es nicht an den Kragen, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Trotzdem fällt es uns oft so schwer, zu unserem Glauben zu stehen. Es hat den Anschein, als würden wir uns manchmal vor den anderen schämen, an Jesus zu glauben, als ob Christsein eine Schande wäre. Mir fallen da ganz alltägliche Situationen aus meinem eigenen Leben ein. Ich fahre als Student mit dem Zug. Ich habe die Bibel zum Lesen dabei. Halte ich sie so, dass mein Gegenüber den Titel lesen kann? Oder ich sitze in einer Gaststätte am Mittagstisch. Falte ich wie zu Hause gewohnt vor dem Essen meine Hände und spreche still ein Tischgebet? Oder verzichte ich darauf, weil ich in der Gaststätte der Einzige bin, der das tut? Ich erinnere mich noch gut an eine Begebenheit während meiner Studienzeit. Ich sitze als Student in der Mensa beim Mittagessen. Dort werde ich ungewollt Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Studenten, die mit mir am Tisch sitzen. Der eine Student ist total verzweifelt und klagt dem anderen seine Not. Anstatt ihn auf den Halt hinzuweisen, den ich in Jesus gefunden habe, schweige ich und überlasse ihn der Verzweiflung. Liebe Gemeinde, sicherlich kennen auch Sie solche Situationen. Die Angst, von den anderen belächelt zu werden, verschließt uns den Mund. Ja, wer will denn schon einer von vorgestern sein? Wer will denn schon aus der Zeit gefallen sein? Oft schweigen wir, wo wir reden sollten, so wie ich damals in der Mensa. Und dabei sollten doch andere durch unser Leben auf Jesus aufmerksam werden und durch uns mit dem Evangelium der frohmachenden Botschaft von Jesus in Berührung kommen. Doch wie können wir Zeugen Jesu sein, wenn wir uns mit unserem Glauben in der Öffentlichkeit bedeckt halten? Nicht nur dem Timotheus damals, auch uns heute mutet Jesus zu, uns vor anderen zu ihm zu bekennen, ihn in Wort und Tat zu bezeugen, auch auf die Gefahr hin, damit von den anderen nicht ernst genommen zu werden und sich zum Außenseiter zu machen. Was ist uns denn wichtiger, liebe Gemeinde? Unser Ansehen, unsere Ehre, unser guter Ruf, das, was andere über uns denken, oder unser Herr Jesus Christus? Er erwartet von uns, dass wir uns seiner nicht schämen. Nicht ohne Grund spricht er: Wer sich mein und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Nun wäre das für sich genommen ein herzloser Appell. Es würde ja etwas von uns verlangt, wozu wir von uns aus gar nicht in der Lage sind. Sich zu Jesus zu bekennen, kann nur derjenige, den er dazu auch befähigt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt: begabt mit Gottes Geist. bevor Paulus seinen Mitstreiter Timotheus ermahnt, auch weiterhin zu Jesus zu stehen, erinnert er ihn daran, was er von Gott bereits empfangen hat. Es handelt sich um den Geist Gottes, der Timotheus zum Zeugendienst befähigt. Zunächst einmal macht Paulus klar, worin sich der Geist Gottes nicht äußert. Der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht, kein Geist der Verzagtheit, kein Geist der Feigheit, wie es eigentlich im Urtext wörtlich heißt. Dazu ist ihm der Geist Gottes nicht gegeben, dass er sich nun von der Umwelt einschüchtern lässt und sich in sich zurückzieht wie eine Schnecke in ihr Haus. Vielmehr hat Timotheus den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Und damit hat er alles, was er braucht. Da ist zunächst der Geist der Kraft. Im griechischen Urtext heißt diese Kraft Dynamis. Davon kommt unser Wort Dynamit. Es ist die unbändige Kraft, gegen die alle Kräfte und Mächte der Welt nichts sind und vergehen. Es ist die Kraft, die in dem Schwachen mächtig ist, mit der uns Gott durch Christus aufrichtet und durch die er in uns wirkt. Durch sie soll Timotheus gestärkt werden, aus ihr heraus soll er leben und wirken. Dieser Geist der Kraft ist gerade das Gegenteil vom Geist der Furcht und der Feigheit. Der Geist der Kraft macht lebendig, versetzt in Dynamik und reißt mit. Und dann ist da der Geist der Liebe. Gott hat Timotheus mit dem Heiligen Geist die Liebe zum Mitmenschen geschenkt. Mit dieser Liebe ermöglicht ihm Gott, ganz für den anderen da zu sein. Da treten dann die eigenen Interessen, die Angst und die Feigheit hinter das zurück, was der andere braucht. Und was braucht der andere so dringend? Er braucht vor allem einen Heiland, um menschlich leben und menschlich sterben zu können. Oder anders ausgedrückt, um hoffnungsfroh leben und einmal getrost sterben zu können. Er braucht die frohe Botschaft, durch die er erfährt, dass Jesus sein Heiland ist, der Retter, ohne den er verloren ist, spätestens am Ende des Lebens verloren geht. Der Geist der Liebe öffnet die Augen dafür, dass es beim Bekennen des Glaubens an Jesus ja letzten Endes um Menschen geht, die ohne Jesus verloren sind. Stellen Sie sich vor, liebe Gemeinde, ein Haus, das brennt. Da müssen doch die Menschen schnellstmöglich aus den Flammen herausgeholt werden. So dringlich ist die Einladung zu Jesus. Es wäre reiner Egoismus und Lieblosigkeit gegenüber den Mitmenschen, ihnen aus Feigheit und Angst vor Spott die Freudenbotschaft von Jesus vorzuenthalten. Von dieser Lieblosigkeit bewahrt der Geist der Liebe. Er treibt zum Zeugnis von Jesus. Unmöglich also, sich des Evangeliums zu schämen. Timotheus ist mit dem Geist Gottes noch ein drittes geschenkt. Es ist der Geist der Besonnenheit. Besonnenheit, eine der drei griechischen Tugenden. Besonnenheit, das Wort hat an dieser Stelle im griechischen Urtext mehrere Bedeutungsnuancen. In dem griechischen Begriff für Besonnenheit schwingt auch Selbstbeherrschung und Mäßigung sowie Nüchternheit mit. Indem Paulus den Timotheus auf diese Eigenschaft des Heiligen Geistes hinweist, will er ihn trösten. Timotheus soll sich ganz sicher sein, dass er an Gottes Geist Anteil hat. Nicht wahr? Wir meinen ja oft, nur dort wäre Gottes Geist, wo etwas Außerordentliches passiert, wo Menschen beispielsweise in Ekstase fallen und vor Begeisterung für Jesus außer sich geraten oder wo Menschen immer nur fröhlich und happy und glücklich sind. Und dann beginnen wir zu zweifeln und denken, Gottes Geist würde in uns nicht wirken. Dabei ist doch der Heilige Geist gerade auch ein Geist, der nüchtern, klar und verständig macht. Er äußert sich oft ganz unscheinbar darin, dass wir glasklar erkennen, was gerade von Gott her dran und zu tun ist. Durch den Geist der Besonnenheit und Selbstbeherrschung hilft uns Gott auch noch auf eine andere Weise. Er macht es uns möglich, über den eigenen Schatten zu springen und beispielsweise die Hemmungen zu überwinden. Und das haben wir ja dann besonders nötig, wenn wir uns vor anderen zu ihm bekennen sollen. Durch den Geist der Selbstbeherrschung hilft uns Gott auch so wie damals dem Paulus, der ja immerhin unschuldig in Haft saß, gelassen und ruhig und zuversichtlich zu bleiben, auch in schweren Zeiten, auch dann, wenn uns Christen ein rauer Wind ins Gesicht bläst. Wie sehr wir alle diesen Geist der Besonnenheit nötig haben, gerade auch jetzt, wo eine zweite Corona-Welle auf uns zurollt. Liebe Gemeinde, dieser Geist Gottes, dieser Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit ist Timotheus nicht allein geschenkt. Der Heilige Geist ist auch uns gegeben, sofern wir Jesus als unseren Herrn und Heiland anerkennen und mit ihm übers Gebet in Kontakt stehen. So einfach ist das. Der Heilige Geist ist also eine Gabe, die Gott auch in unser Leben, in ihr Leben hineingelegt hat. Nun liegt es an uns, aus ihm heraus zu leben. Und dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen, um uns vor anderen zu unserem Heiland zu bekennen, zu dem, der alles heil machen kann. Dann können wir anderen bezeugen, wie uns unser Herr in der Vergangenheit schon so oft getröstet und bewahrt hat. Wir haben etwas Wundervolles zu bezeugen, und damit bin ich beim letzten Punkt. Berufen zum ewigen Leben, weil unendlich geliebt. Paulus richtet den Blick des Timotheus auf das, was Gott für uns getan hat und was er uns in Aussicht stellt. Er tut das, indem er Timotheus an einen Abschnitt aus einem Glaubensbekenntnis erinnert, das ihm sicherlich so oder in ähnlicher Form bekannt war. In diesem Glaubensbekenntnis ist das ganze Evangelium zusammengefasst, Vers 9 und 10. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Obwohl Gott allen Grund hätte, sich unser zu schämen, liebt er uns. Er will nicht unser Verderben, sondern dass wir leben. Das hat er in Jesus Christus deutlich werden lassen. Ihn ließ er für uns sterben, damit wir Vergebung haben für alles, womit wir vor ihm, dem heiligen Gott, nicht bestehen können. Für uns Menschen ist das geschehen, was schon vor dieser Weltzeit beschlossen war. Am Ende von Vers 9 heißt es, vor der Zeit der Welt. Uns hatte Gott im Sinn, als er seinen Sohn sandte, uns mit unseren Hemmungen, mit unseren Ängsten, mit unserer Feigheit, mit unserer Schuld, mit unserer Todesverfallenheit. Was war es, was Gott dazu veranlasste? Unsere Anständigkeit? Nein, an der liegt es nicht. Die würde nicht reichen, nicht nach unseren Werken, betont Paulus in Vers 9. Es ist Gnade. Und Gnade ist Liebe. Gott liebt uns eben. Das gilt auch jeder und jedem von uns in diesem Gottesdienst, Ihnen allen, auch mir. Denken Sie daran und glauben Sie es mir, liebe Gemeinde. Glauben Sie es Gott? Sie sind von Gott unendlich geliebt. Sie sind nicht dem Tode und der Nichtigkeit preisgegeben, sondern durch Christus, wie Paulus es ausdrückt, unvergängliche Wesen. Weil Gott uns liebt, will er mit uns in Kontakt treten. So sind wir berufen zu einem Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Nun kommt es darauf an, liebe Gemeinde, dass ein Mensch diesen heiligen Ruf, diesen Ruf von Gott her, diese Einladung nicht in den Wind schlägt, sondern annimmt und ihm folgt. Dann sind wir der Todesverfallenheit dieses Lebens entrissen und haben Anteil am ewigen Leben, weil Christus dem Tod die Macht genommen hat. Darin gipfelt dieses Glaubensbekenntnis in Vers 9 und 10. Dass Paulus im Brief an Timotheus zitiert, wir sind also zum ewigen Leben berufen. Wie schön, dass viele, die hier heute in der Kirche sitzen, diesen heiligen Ruf gehört und ihm gefolgt sind und sich haben herausrufen lassen aus der Verlorenheit und Todesverfallenheit dieses Lebens. Ist nun die Aussicht auf das ewige Leben eine billige Vertröstung für das Jenseits? Nein, denn das ewige Leben, das haben Sie ja auch schon erfahren, wirkt sich heute schon auf mein Leben aus. Denn ich darf heute schon bei Jesus abgeben, womit ich nicht fertig werde. Zum Beispiel meine Sünden und meine Sorgen. Ich kann ihm alles übergeben, was in meinem Leben falsch läuft, wo ich immer wieder scheitere. Er hat am Kreuz für alles bezahlt. Dann steht nichts Trennendes mehr zwischen mir und Gott. Und ich darf und ich kann darauf vertrauen und damit rechnen, dass Gott bei mir ist und mir in allen Situationen beisteht. In ihm habe ich jemanden, an den ich mich jederzeit mit allem wenden kann. So verlieren die Alltagssorgen ihr Gewicht und ich bekomme Kraft und Durchhaltevermögen. Bin nicht mehr dem Geist der Furcht unterjocht, sondern gestärkt durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich weiß, dass wir dem Tag entgegengehen, an dem Gott sein Reich vollenden wird, und ich darf darauf hoffen, dass ich einmal nach dem Tod bei ihm sein werde, in seinem Reich, wo er abwischen wird alle Tränen von unseren Augen, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Das gilt es anderen zu bezeugen. Wer weiß, was ihm von Gott durch Christus geschenkt ist, Und wer auch glauben kann, wie sehr er von Gott geliebt ist, dem dürfte es doch nicht schwerfallen, sich zu Jesus zu bekennen. Das ist unser Auftrag. Nicht mehr und nicht weniger wird uns als Christen zugemutet. Bringen wir dazu die Kraft auf? Ja, denn Gott selber steht uns bei. Er rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Er gibt uns seinen Geist. Das ist unsere Befähigung. Und wir haben doch ein herrliches Ziel vor Augen, das ewige Leben, das sich schon hier und jetzt auf mein Leben auswirkt. Das, liebe Gemeinde, ist die Ermutigung für den Auftrag, der manchmal wie eine Zumutung auf uns lastet. Sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Unser Gott tut Wunderwerke. Wer ist unserem König gleich? Lasst uns ihm doch allzeit trauen, der sich uns zu eigen gibt und die Seinen trägt und liebt, die auf seine Güte bauen. Sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan? Amen.